Streiten ist doof. Und zwar immer. Aber Streiten ist auch etwas ganz Normales und unvermeidlich. Streiten gehört zum Leben, so wie Steuern zahlen oder die Grippe bekommen. Das sagt der Thierry Moosbrugger im Vorwort zu seinem Buch 50 Mal besser streiten. Herzlich willkommen, Thierry Moosbrugger.
Zeit zusammen.
Wie also kann man denn besser streiten? Darüber reden wir mit dem Thierry Moosbrugger. Herzlich willkommen beim Feuroben-Podcast von Prime News. Mit am Tisch sitzt der Luca Thoma, er ist Redakteur bei Prime News und mein Name ist Martin Schilling.
Feuroben-Bier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll. Anders.
Thierry Moosbrugger, du bist 58 Jahre alt, hast zwei Söhne, eine Tochter, bist engagierter Fasnächtler und Fußballfan und du bist Ombudsmann vom Kanton Basel-Stadt. Sag uns doch kurz, was macht eigentlich ein Ombudsmann?
Ein Ombudsmann überprüft zusammen mit der Ombudsfrau, wir sind in einer Co-Leitung, Beschwerden von der Bevölkerung über die Verwaltung. Je nachdem ist es auch eine Beratung oder eine mögliche Vermittlung oder eine Schlichtung. Aber es geht immer um Konflikt zwischen jemandem aus der Bevölkerung und jemandem aus der Verwaltung vom Kanton Basel-Stadt. Und das geht von BVB und IWB über Steuern und Polizei bis zu KESB, Sozialhilfe, Schule, Museen, einfach alles.
Das heisst ja, Streit und Konflikt gehören für dich zum Alltag. Da drängt sich doch die Frage auf, ist die Erfahrung als Ombudsmann eingeflossen in das Buch? Oder vielleicht ist es sogar der Anstoss gewesen, ein Buch zu schreiben mit dem Titel 50 Mal besser streiten?
Also es ist klar, dass Streiten oder Konflikt gehören zu meinem Alltag. Wobei das Spezielle als Ombudsmann ist natürlich, dass die Leute nicht mit mir oder mit uns Konflikt haben. Und das ist nicht nur sehr, ich sage jetzt mal, komfortable Ausgangslage, sondern das gibt auch eine spezielle Sicht auf die Art, wie Leute in Konflikt sich verhalten, was ihnen wichtig ist, wie sie versuchen, zu ihrem Recht zu kommen. Und das ist tatsächlich in dem Sinn eingeflossen, dass ich gefunden habe, es wäre gut, wenn ich das, was ich in meiner ganze Laufbahn schon so an Tools oder an Erfahrungen gemacht habe, man würde wirklich zusammenfassen und so verdichten zu festen Werkzeugen, zu ganz konkreten Sachen, die man im Alltag anwenden kann. Es war mir nicht wichtig, irgendeine Theorie, die 756. Kommunikationstheorie zu entwickeln, sondern es war mir wichtig, ganz konkret, ganz, ganz konkret Sachen, die ich im Alltag sofort, dann werden sicher dann nachher noch über das sofort reden, wo ich aber im Prinzip sofort kann umsetzen in Konflikt.
Du hast selber gesagt, die Buch ist so eine Art Werkzeugkiste mit Tools, also Werkzeug und Instrument. Und in einer Werkzeugkiste hat es ja meistens bestimmte Fächerabteilungen, wo man den Hammer sortiert oder vielleicht den Schraubenzieher und so weiter. Du hast die Werkzeugkiste sortiert mit 5 relativ grossen Fächer. Kannst du etwas über die Struktur von diesem Buch sagen?
Ja, das habe ich mir auch von Anfang an überlegt. Wie kriege ich eine Struktur rein, dass man sich nicht in diesen 50 Werkzeugen verliert, eben wenn man eigentlich ein grosses Puff in einer Werkzeugkiste hat und man muss alles raussuchen. Und das habe ich gar nicht so einfach gefunden, weil die verschiedenen Bereiche sind immer sehr, also die überschneiden sich natürlich. Und ich habe mich dann entschieden, einen Teil zu machen, wo ich mich auf einzelne Wörter versuche zu konzentrieren. Dann einen Bereich, wo es so ein bisschen um die Tonalität von der Sprache geht. Dann eins ist das Thema Perspektive, weil meine Erfahrung ist, dass es in Streit ebenso schwierig wie wichtig ist, quasi immer wieder Perspektiven vom anderen oder von der anderen einnehmen können. Der vierte Bereich geht ums Differenzieren, weil auch das da ist so eine Erfahrung, dass Streit so die Tendenz haben, wie eine Lawine anzuwachsen und dann wird man überrollt von etwas und eigentlich sind es ganz viele kleine Sachen und wenn man die einzelnen Sachen anschaut, dann hilft es vorwärts kommen. Und der letzte Bereich ist es um ganz konkrete, ich sage dann Interventionen, geht es um Interventionen, um Sachen, wo ich quasi in einem Streit und sage, halt, jetzt machen wir mal das oder jetzt mache ich mal das. Es ist allerdings auch wichtig zu sehen, wie bei den Werkzeugen, die einen ziehen einen Nagel lieber mit der Flachzange raus und die anderen lieber mit der Bisszange. Und so ist es bei meinem Buch auch. Es gibt verschiedene Sachen, wo man zum gleichen Thema kann so verwenden.
Was mich interessiert jetzt, das Bild vom Werkzeug, das Bild vom Tool, das suggeriert ja auch eine gewisse Nähe oder das suggeriert Praxis, oder? Also es ist eben nicht etwas, das ist nicht der Hörsaal, wo man sich mit Theorien auseinandersetzt, sondern wo man wirklich Hand anlegt. Bedeutet das dann auch, dass du all die 50 Tools auch in deinem Arbeitsalltag als Ombudsmann schon angewendet hast, kommen die alle aus der Praxis raus?
Also alle kommen aus der Praxis, aber nicht alle kommen aus meiner Praxis. Und ausprobiert habe ich tatsächlich schon alle, wobei eher am Esstisch, weder am Bürotisch mit KlientInnen. Und es gibt auch bei mir Werkzeuge, die mir näher sind, die mir leichter fallen, zu verwenden. Was du aber gesagt hast, das ist genau der Punkt. Das ist auch mir von Anfang an wichtig. Ich habe von Anfang an gewusst, ich will zu jedem Tool, also so wie Praxisübungen dabei haben, dass jeder eine Möglichkeit hat, die Beispiele auszuprobieren mit irgendwelchen Übungen oder Anleitungen. Und die Dreiteilung, jedes Kapitel hat so einen Einstiegstext, wo ich bewusst versuche, sehr einfach zu schreiben, so im Kolumnenstil, sehr leicht, auch humorvoll. Dann ein Teil, der so wie Zusatzinformationen hat und ein Teil eben mit Praxisübungen. Also ja, Praxis ist das Wichtigste.
Ein Beispiel aus der Praxis ist das Wort «aber». Du legst ja in deinem Buch sehr grossen Wert auf den Spruch, also auf Achtsamkeit im Spruch und über das «aber», das kleine Wörtchen, das anscheinend so bedeutsam ist. Hast du einiges einzuwenden? Sag doch einmal deine Bedenken. «Aber», was spricht gegen das «aber»?
Als Einstieg muss ich sagen, dass dass Konfliktkommunikation komplett etwas anderes und manchmal sogar das Gegenteilige ist von der Alltagskommunikation. Jetzt, wo wir da völlig entspannt da sind, in dem Talk mit einem Bier vorne dran, wir haben seit Anfangs alle drei, schon mindestens dreimal das Wort «aber» verwendet und das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Weil bei uns jetzt eben eine lockere Atmosphäre ist und die Beziehung ist eigentlich nicht in Gefahr. Und in einem Konflikt, in einem Streit, ändert genau das Vorzeichen. Man fühlt sich irgendwann angegriffen, verunsichert und dann wird eben jedes einzelne Wort wichtig. Und jetzt komme ich zum sehr mächtigen Wort «aber», wo wie viele andere Wörter ein Wegweiser ist oder ein Wegweiser kann sein, in was für eine Richtung als eine Diskussion oder ein Streit, Konflikt abbiegt, weil das Wörtchen «aber» Es gibt so einen Satz, oder wie sagen wir das, ein Sprichwort, das heisst, und ich sage es gerne auf Englisch, weil es ist ein bisschen deftig, ich habe es auch so auf dem Punkt in Game of Thrones, hat das der Tyrion einmal gesagt, so die wichtige Hauptfigur, die ja sehr auch deftigen Humor hat, sagt, everything before the word but is horse shit. Mhm. Also alles vor dem Wort aber ist Pferdescheisse. Und wir können das selber wirklich ein ganz einfaches Beispiel überprüfen, wenn ich sage, Prime News ist ein cooler Sender und sendet immer über Basel. Oder ich sage, Prime News ist ein cooler Sender, was habe ich vorhin gesagt? Aber sendet immer von Basel. Mhm. Dann ist klar, dass mit dem Wort «aber» die ganze Aussage eigentlich ins Negative gedreht ist. Und das passiert uns dauernd, sage ich jetzt. Dauernd. Und man kann selber mal den Test an sich machen. Ich habe das gemacht und bin 1000 tot gestorben, als ich es mal realisiert habe, wie oft man das Wort braucht. Wie oft ich das Wort aber brauche. Zum Beispiel, ja, du hast ja schon recht, aber. Und dann kann ich sagen, was es will, der andere fühlt sich nicht ernst genommen. Und wir sagen das Tag für Tag, Stunde für Stunde, sehr, sehr oft. Und das ist eben im Alltag egal. Und im Streit kann das dazu führen, dass ein Streit eskaliert. Und ebenfalls, das habe ich auch ausprobiert, das mache ich immer noch, man kann eigentlich 95% von den Sätzen, wo man aber verwendet im Alltag, problemlos durch und ersetzen und man hat nichts verloren. Nichts. Ja. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, das ist so eine einfache Regel. Und man merkt dann bei sich selber, man ist so in dem Wortgebrauch drin, dass es mega schwierig ist, das zu ändern. Und das muss man wirklich üben an sich selber.
Wie würdest du das, wo kommt denn das her? Ist das so eine Urinstinkt vom Mensch oder so eine Ureinstellung, dass man immer Recht haben will? Ist das so ein bisschen, dass man die andere Meinung wie so ein bisschen abschwächen will und dann seine eigenen auftrumpfen will? Oder wo kommt das her?
Im Streit, denke ich, ist es vielleicht schon das, dass man im Streit ja eh in einer Situation ist. Im Streit haben ja oft beide Seiten das Gefühl, man ist unterlegen. Und beide haben das Gefühl, ich muss jetzt etwas machen, damit ich zu meinem Recht komme. Und vielleicht ist es im Streit tatsächlich ein Grund, dass man das Wort aber braucht. Im Alltag glaube ich, dass wir einfach von klein auf das gewöhnt sind, das zu verwenden und uns gar nicht überlegen, was das eigentlich für ein Ausdruck hat oder was das für Erfolg kann haben und was denn wirklich der Grund ist, habe ich jetzt nicht erforscht, wäre aber eine interessante Frage tatsächlich.
Es geht also um die Wirkung, die das kleine Wort beim anderen dort auslösen. Und ein Kapitel, das ich mit besonderem Vergnügen gelesen habe, wo es nicht um die Wirkung gegangen ist, die ich auf andere Menschen habe, sondern eine Wirkung, die sich eigentlich auf mich zurückspiegelt, das war das Kapitel gewesen, gepflegt fluchen. Da habe ich mich zuerst einmal gewundert, Thierry, du bist ja auch Theologe. Dann denkt, wie kommt eigentlich ein Theologe dazu, einem das gepflegte Fluchen beizubringen?
Also ich erzähle zu dem wirklich gerne die Geschichte von meiner Mami. Die erzähle ich auch im Buch, aber die erzähle ich gerne noch mal, wo in Binningen in die Schule ist, in den 40er, Anfang 50er Jahren. Und dann offenbar ist dort, wo sie gewohnt hat, ist die Strasse oder das Strössli neu geteert worden. Und dann haben sie im Franzi gelernt, wie das heisst, nämlich Macadamisee. Das heisst geteert. Und das ist ja so noch an dem Wort, wo man damals noch viel weniger hätte dürfen sagen. Yeah, yeah, yeah. Und die Kinder haben das total genossen, das Wort sagen, Macadamisee, so als Kraftwort zu wenden, weil sie genau gewusst haben, wie noch, also es am anderen Wort ist. Und meine Mami hat dann das einmal erzählt, wo wir Kinder gewesen sind. Und das ist bei mir wirklich so geblieben, so dass es eigentlich nicht darum geht, ums Wort an sich, sondern dass man ein Wort hat, wo man echt den ganzen Frust und die ganze Wut kann reinlegen kann. Und das ist so ein Druckausgleich, den man manchmal braucht. Und das ist ein Beispiel neben vielen anderen, wo ich sage, alles, was im Streit dazu hilft, abzukühlen, Distanz zu gewinnen, einen Schritt zurückzumachen, Druck abzulassen, der emotionale Druck, der im Streit darunter ist, hilft zum Deeskalieren. Natürlich muss man es so machen, dass der andere nicht dann irgendwie drunter kommt. Und wenn das gelingt, dann ist das wichtig. Und darum finde ich auch Kraftausdrücke oder Fluchen, wenn man es richtig einbindet, etwas sehr Wertvolles. Weil mir es hilft, einfach mal meinen Frust loszulassen. Und das ist tatsächlich ein Satz, wo in meiner Partnerschaft mittlerweile ein ganz wichtiger Satz geworden ist, nämlich, dass man etwas einleitet mit dem Satz, das hat jetzt nichts mit dir zu tun. Und ich muss schnell ausrufen. Und dann kann ich eigentlich sagen, was ich will. Und dann hilft das mir, zum Entladen, sage ich mal so, und das Gegenüber weiss, okay, das hat jetzt nichts mit mir zu tun, dann macht es jetzt für sich. Und für das gibt es, für das hilft eben zum Beispiel der Captain Haddock, und man kann aber auch wunderbar selber Fluchwörter erfinden. Jedes Spezialthema, das man selber beherrscht, eignet sich eigentlich für das.
Ich habe mir festgestellt, dass ich am meisten im Strassenverkehr fluche. Der Vorteil ist, dass es andere meistens nicht mitkriegen, aber du beschreibst ja in deinem Buch, dass es auch gut ist, wenn man sich selber ein bisschen positivere Fluchwörter antrainiert. Ich habe das versucht, ich habe vor 2 Wochen dein Buch gelesen und dann habe ich mir 2 Fluchwörter antrainiert.
Jetzt bin ich sehr gespannt.
Du Duschkappe, du unterbelichtete Halogenbeere, musst mir jetzt den Vortritt nehmen. Und es hat tatsächlich funktioniert. Super. Also ich habe mich besser gefühlt, als wenn ich meine üblichen Fluchwörter eingesetzt hätte, die jetzt dort in diesem Podcast nicht zitierfähig sind. Also irgendwie kommt die Wirkung wieder zurück auf einen, wenn man sich so entlasten kann.
Genau, also erstens bekommst du gerade mal den goldigen Captain Haddock Orden für das. Und zweitens, ja, weil es hat immer auch dann eine humoristische Spitze in dem. Ja. Und Humor ist auch etwas, was einem hilft, in die Distanz zu gehen. Und es hilft, es entlastet, es deeskaliert, es hilft.
Grosse Teil von deinem Buch untersuchst du ja auch, mit welchen eigenen bewussten oder unbewussten Nachteilen man in einen Konflikt hineingeht. Welche Konfliktstrategien, die wir verinnerlicht haben. Das Buch ist über weite Strecke also eine Art Selbstbefragung. Warum ist das so wichtig?
Weil ich immer mit mir selber in Streit gehe. Und weil ich nie davon ausgehen kann, wenn ich mit dir Streit habe, dass du das Gleiche erlebt hast wie ich. Und bei dir ist es eh hoffnungslos, herauszufinden, wieso du jetzt so reagierst, wie du reagierst. Darum hilft es wenigstens, wenn ich weiss, wieso ich so reagiere und mich selber eigentlich leer besser kenne. Und wenn ich mich besser kennenlerne, gerade in Streit und was ich für Trigger habe, dann hilft mir das auch, mich zu schützen davor, dass du bei mir Trigger auslöst. Kannst du mit dem mal etwas anfangen?
Ja.
Okay. Ja, ja. Aber würde ich sagen, das ist...
Aber.
Und würde ich sagen, yes Gott, das bin ich schon voll entlarvt worden. Gar nicht aufgepasst. Nein, was mich denn vor diesem Hintergrund interessieren würde, es ist ein Rotgeberbuch in dem Sinn, wenn ich das jetzt, ich bin ein bisschen jünger als ihr, ich bin jetzt 30, wenn ich das lese, kann ich mir auch so ein bisschen Probleme oder Konfliktsituationen im Leben ersparen? Oder habe ich ein leichteres Leben, wenn ich jetzt die 50 Werkzeuge mir verinnerliche?
Ich hoffe es natürlich und ich wünsche mir das natürlich auch, dass Menschen mit dem etwas anfangen können, in Streit schneller zu Lösungen zu kommen und dann so schnell wie möglich ein kühles Bier wieder können trinken. Das ist tatsächlich, und ich glaube, das ist nicht altersabhängig. Das kann man auch mit 20. Und wenn ich zurückschaue, glaube ich, oder ich muss anders sagen, für mich selber hat die Auseinandersetzung mit so Konflikt-Tools oder das Aneignen oder mir selber an mir arbeiten, wie funktioniere ich eigentlich in Streit und was sind meine Triggers und so, hat mir geholfen, besser in Streit hineinzugehen, beziehungsweise in Situationen dann auch im Konflikt nicht aus dem Weg zu gehen. Weil ich gewusst habe, okay, das ist jetzt eine schwierige Situation, ich bin jetzt total anderer Meinung, die andere Person hat mich verletzt oder getroffen oder weiss ich was. Und ich weiss, wie ich damit umgehen kann. Und das hilft dann quasi, in Konflikt hineinzugehen, wenn ich weiss, ich habe Werkzeuge zur Verfügung, wo ich in dieser Situation nicht verloren bin. Und das habe ich gelernt. Ich habe früher noch viel mehr Vermeidungstaktiken angewendet, um nicht müssen streiten. Und das ist nicht immer wirklich gut gewesen. Ich habe dann entweder selber geschluckt oder so. Es gibt ja auch den saublöden Satz, der Gescheiter gibt nach, der Esel bleibt stehen, wo man es dann noch moralisch aufladet. Und mir hat das oft gar nicht geholfen, weil ich dann schlussendlich nichts gewonnen habe. Und ich habe aber schlecht gewusst, wie kann ich mich denn in Konflikt verhalten, dass es nicht eskaliert, dass ich nicht eskaliere. Weil wenn man einen Konflikt, der muss geführt werden, nicht führt, dann holt sich das Unterbewusstsein, holt sich alles zurück und das ist immer auf einem schlechteren Weg.
In dem Fall schon ein Plädoyer zum früher anfangen streiten.
Natürlich.
Weil man sich trotzdem wie selber, wie man sich die Lebenserfahrung selber erstritten muss. Oder, eben, voilà. Ich kann es nicht einfach lesen, voilà. Ich muss es erlebt haben, trotzdem.
Es gibt auch so das Gefühl, dass wenn man, es ist so wie auch so Salamitaktik, oder das heisst die Strategie der kleinen Siege, wenn man denkt, okay, jetzt habe ich etwas gelernt, jetzt probiere ich das mal aus und dann scheitert man vielleicht, möglicherweise, und man bleibt dran. Und mit der Zeit merkt man, okay, ich kann so reagieren, okay, ich kann so reagieren, damit es nicht eskaliert. Und man merkt, okay, jetzt fängt plötzlich etwas an, von sich ändern. Dann bekommt man auch Mut, wenn man jetzt jemanden gegenüber hat, wo man sich im Prinzip unterlegen fühlt. Sagt, nein, das lasse ich mir jetzt nicht gefallen. Ich konfrontiere jetzt da und ich weiss, dass ich die und die und die und die Strategien oder die Tools habe, mit denen ich kann wachen eigentlich in diesem Konflikt. Und das hilft. Und ich denke eben, genau wie du gesagt hast, es ist besser, schneller an verstritten und Sachen nicht auch in sich selber aufkochen zu lassen. Und das wäre gut in unserer Gesellschaft, finde ich.
Dann kommen wir nochmal zum gesellschaftlichen Aspekt. Die Buch ist ja eigentlich eine Hilfestellung für eine bessere Konfliktkultur, für eine bessere Streitkultur. Als Ombudsmann bist du zuständig für Streit, für Konflikt mit Behörden. Wie hast du das wahrgenommen in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren? Hat sich die Konfliktkultur, hat sich die Streitkultur in unserer Region verändert?
Also Corona war ein ganz klarer Break gewesen. Wir haben nicht nur seit Corona wirklich deutlich steigende Beschwerden über das ganze Jahr hinweg, sondern wir erleben auch, dass wirklich generell die Zündschnur einfach kürzer geworden ist, dass Konflikte schneller eskalieren, dass Leute weniger Geduld haben. Und ich glaube, das hat tatsächlich mit der gesamtgesellschaftlichen Situation zu tun. Zuerst ist Corona, die Krise, die eine Art hatte, wo niemand von uns jemals schon erlebt hat. Also als ganze Gesellschaft haben wir noch nie so etwas erlebt. Und kaum ist Corona fertig gewesen, hat der Ukraine-Krieg angefangen, hat Russland die Ukraine überfallen. Dann ist das Öl teurer geworden, dann ist der Strom teurer geworden, dann ist alles teurer geworden, der gesamte Alltag. Dann ist der 7. Oktober gekommen mit dem Überfall von der Hamas. Stechen losgegangen, es sind alles Sachen gewesen, wo eine ständige Bedrohung von unserem Gefühl gehabt. Und in dieser Spannungssituation ist es nochmal schwieriger, cool zu bleiben. Und cool bleiben ist eins der wichtigsten Deeskalatoren und auch etwas vom überhaupt Schwierigsten, wenn wir uns eben angegriffen fühlen. Und das erlebe ich tatsächlich überall.
Aber um jetzt nochmal konkret auf deine Arbeit zu reden kommen, also ich meine, du kannst ja da nicht aus dem Nähkästchen plaudern, ein konkretes Beispiel, aber auf was für eine Flughöhe bewegen wir uns da? Kann das sein, dass schon wegen Kleinigkeiten die Leute an die Decke gehen, oder ist es einfach sind es oft verständliche Gründe, warum die Leute an die Decke gehen, aber sie haben halt einfach durch das, dass sie eh schon unter Stress stehen, werden sie schneller hässig sozusagen?
Also es gibt unterschiedliche Perspektiven auf die Frage. Aus der Perspektive von unseren KlientInnen ist jede Beschwerde berechtigt. Alle kommen mit einer Sorge, mit einer Not, mit einer Wut, mit einem Ärger, mit dem Gefühl, ich werde schlecht behandelt oder ich bin schlecht behandelt worden. Und da ist es nicht an mir, das zu beurteilen und zu sagen, das ist wegen einer Kleinigkeit. Wenn man jetzt das ist die Sicht. Und auf einer anderen Sicht ist es, wenn du sagst Flughöhe, dann geht es von einem Computerprogramm, wo in einer Schule die Abwesenheiten der Schüler falsch ausspuckt und dann der Schüler falsche Abwesenheitstage im Zeugnis hat, über 400 Franken Abzug von der Sozialhilfe, berechtigt oder nicht berechtigt, bis zu Beschwerden oder Whistleblowing, gehört ja auch zu uns, wo es um 6- bis 7-stellige Beträge im Kanton geht. Also das ist so die Breite. Und dann manchmal Sachen, eben auch, wo es jetzt nicht um Geld geht, sondern um das Gefühl von, ich werde diskriminierend behandelt oder schlichtweg, es passieren Fehler. So. Mhm.
Das war ein sehr grosser Bogen jetzt am Ende von unserem Gespräch. Herzlichen Dank, Thierry Moosbrugger, Ombudsmann vom Kanton Basel-Stadt und Buchautor 50 Mal besser streiten. Meine Damen und Herren, das war das Feierabendbier. Sie können das Gespräch hören auf Prime News, aber auch bei den sonst üblichen Podcaststellen bei Spotify. Wir wünschen euch einen schönen Abend.
Feierabendbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll anders.